Ja, ob es geht. Ansonsten.
Dies Mikro oder jenes Mikro. Also dann lieber jenes. Ich freue mich, mal wieder unter euch zusammen hier vorne zu stehen und ich freue mich besonders, mit euch zusammenzuarbeiten heute. Es hat mir sehr gefallen. Vielen Dank dafür. Auch eine Veränderung, ne? Veränderung, ach du meine Güte. Ich habe mich darauf eingelassen, auf die Reihe, die ihr begonnen habt, die Mattis begonnen hat mit diesem genialen Sonntag mit Für Elise. Die Performance auf dem Klavier, ja, fand ich ja klasse. Ich habe es mir dann hinterher nochmal angeschaut und war begeistert. Ich musste übrigens Für Elise auch lernen in meiner Jugendzeit. Ach du meine Güte. Und genauso ungerne wie du. Aber das nur nebenbei. Und LOL hat letzten Sonntag weitergemacht mit der Jona-Geschichte. Und sie hat uns wunderbar vor Augen geführt, dass Jonas über eine Veränderung zum Guten überhaupt nicht begeistert war. Hatte Jonas doch auf den Zorn Gottes gehofft, auf Feuer und Schwefel vom Himmel für diese verbrecherische Gesellschaft in Ninive. Und Gott entscheidet sich für Gnade. Für die Gnade. Anstatt das Recht zu sprechen. Veränderung? Veränderung, Veränderung, Veränderung. Wollen wir alle nicht, oder? Nee. Hat jemand hier so seinen Stammplatz? Ich gucke jetzt niemanden an. Veränderung da so. Stör bloß nicht meine Kreise. 12 Uhr Mittagessen. Oder 2 Uhr. Ne? Aber wehe. Es kommt nicht pünktlich, ja? Oh, da können wir empfindlich werden. Tempo 120 auf Deutschlands Autobahn. Solche Veränderungen, die würde doch unsere individuelle Freiheit ankratzen, oder? Das Beharren darauf lassen wir uns jährlich sogar viele unnötige Verkehrstote kosten. Bloß keine Veränderung. Dabei verändern wir uns von Geburt an. Wir alle wurden mehr oder weniger heftig ins Leben hinausgepresst. Dabei war das so wunderschön in Mamas Leib. Direkt verkabelt. Bestens versorgt. Und vom ersten Tag unseres Lebens Veränderung pur. Veränderung pur, unfreiwillig. Oder lebst, denkst und glaubst du noch, wie als 5-jähriges Kind, 8-jähriges, 10-jähriges, 15-jähriges, 20-jähriges Kind? Wenn ich daran zurückdenke, wie ich als 18-Jähriger gedacht und auch geglaubt habe, dann kriege ich heute noch rote Ohren. Ja. Kam ich ans theologische Seminar in Hamburg. Da wollten wir mir erzählen, in meiner Bibel steht ein Jesaja. Und da fingen die an mit Tritto Jesaja. Was habe ich mich mit meinen Professoren angelegt? Und die nahmen mich ganz liebevoll auf und brachten mir bei, wie die Bibel entstanden ist. Ich bekam eine völlig neue Liebe zur Bibel und auch zu Jesus. Und ich weitete mein Denken und auch mein Glauben. Meine Frau und ich haben eine sehr große Veränderung ganz aktuell hinter uns. Wir sind im letzten Jahr von der wunderschönen Bodenseeregion hier nach Rheinland-Pfalz gezogen. Jemand fragte uns, echt jetzt? Und in der Frage, da steckte so viel drin. Ich sagte, bescheuert. Ja, wir vermissen den Bodensee sehr, natürlich. Aber es war nicht die Geografie, die uns hat ziehen lassen, sondern die Liebe zu unseren Kindern und Enkeln. Ja, und deswegen sagen wir ein deutliches Ja dazu, zu dieser Veränderung. Veränderung hat mit Bruch zu tun. Wenn jemand zum Beispiel aufgefordert wird, von seinem Sessel oder von seinem Sitz aufzustehen, dann wird er aufgefordert, einen Bruch zu begehen, nämlich den Bruch vom Sessel vom Stuhl hin zu einem neuen Sitzplatz. Brich auf, brich mit deiner Bequemlichkeit und steh auf. Brich mit deinem Routineglauben und erneuere deine Beziehung zu Gott. Das steckt in dem Text, den ich für heute mitgebracht habe. Und den lese ich euch kurz vor. Ich habe da, glaube ich, auch eine Folie mitgebracht. Eine Geschichte, eine Heilungsgeschichte, erzählt in Johannes 5. Bald darauf war ein jüdisches Fest und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Am Schaftor in Jerusalem befindet sich ein Teich mit 5 offenen Hallen. Auf Hebräisch wird er Bethesda genannt. Eine große Anzahl von Kranken lag ständig in den Hallen, Blinde, Gelähmte und Menschen mit erstorbenen Gliedern. Unter ihnen war auch ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen. Er erkannte, dass der Mann schon lange unter seiner Krankheit litt und fragte ihn: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete: Herr, ich habe keinen, der mir in den Teich hilft, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich es alleine versuche, ist immer schon jemand vor mir da. Jesus sagte zu ihm: Steh auf, nimm deine Matte und geh. Und im selben Augenblick wurde der Mann gesund. Er nahm seine Matte und konnte wieder gehen. Der Tag, an dem dies geschah, war ein Sabbat. Das ist auch eine Veränderung, oder? Eine ziemliche Veränderung. Das Alte verlassen. Ein Ja zu der Vergangenheit finden, ein Ja zum Scheitern finden und dann Neues wagen. Den bisherigen, vertrauten Ort verlassen, ohne Welt den neuen schon zu kennen. Darum ist Aufbruch immer so unglaublich schwer. Ich will euch das mal verdeutlichen. Am Gehen. Seid ihr schon mal in Zeitlupe gegangen? Wir machen das mal vor. Es gibt nämlich die berühmten Phasen des Gehens. Ich werde mal meinen vertrauten Platz, meine Komfortzone hier hinter der Kanzel verlassen und ein bisschen in eure Gegenwart treten. Und ich finde, ihr sitzt zu weit weg. Ich komme euch jetzt entgegen. Aber dazu muss ich eben hier die Komfortzone hinter der Kanzel verlassen. Und das ist wirklich eine Komfortzone, ja? Bin ich richtig angezogen? Ist das noch alles okay so? Ja, man kann sich ja gut verstecken dahinter, ne? So, aber ich habe das jetzt verlassen und gehe jetzt auf euch zu. Dazu hebe ich jetzt meinen rechten Fuß. So, und ihr merkt schon, ich muss mich hier festhalten, ne? Ich muss mich hier festhalten, denn jetzt verlasse ich meinen alten Platz, meinen alten Stand. Und es gibt eine Phase der unglaublichen Unsicherheit. Und ich muss so ein bisschen mein Gewicht verlagern auf die linke Seite, sonst kippe ich sofort um. Bei Kleinkindern, die noch das Lernen laufen müssen, dann nennt man das immer die Phase des aufgefangenen Fallens. Und ich habe entdeckt, das gibt es auch bei Senioren. Ach ja. Also jetzt stehe ich hier mit angehobenem rechten Fuß und jetzt kommt die nächste Phase. Ich beginne jetzt, mein Bein zu strecken, weil ich einen Schritt gehen muss. Und diese Phase ist noch unsicherer. Und die Versuchung steigt ganz schnell wieder zurück in die alte Position, denn sonst könnte ich kippen. Das alte Vertraute wieder aufzusuchen, da habe ich doch Sicherheit. So bin ich absolut unsicher. Schnell also über die Linie einen nächsten Schritt tun. Aber jetzt, auch eine blöde Haltung, ne? Jetzt stehe ich so, das linke Bein ist immer noch am alten Ort. Noch ist der Point of No Return nicht erreicht. Noch kann ich zurück. Jetzt aber das Gleiche, jetzt hebe ich das linke Bein und wieder eine völlig unsichere Phase. Das Neue habe ich zwar schon betreten, das Alte mit dem Linken schon verlassen, aber noch nicht das Neue erreicht. Noch könnte ich zurück, aber ich entscheide mich einen Schritt vor und stehe jetzt am neuen Ort. Moderne Psychologie sagt, Zur Veränderung brauchst du drei Phasen. Erstens das Wollen, ich will. Zweitens, du musst die Möglichkeit sehen. Die Möglichkeit sehe ich, ich könnte auf euch zugehen, ich will auf euch zugehen. Und drittens ist die Gewohnheit, und die habe ich noch nicht. Zu meiner Gewohnheit gehört auch das Konzept, und das habe ich hier liegen. Deswegen verschwinde ich jetzt wieder hinter der Kanzel. Veränderung hat mit ganz viel Unsicherheitsphasen zu tun. Und jedes Mal, wenn wir eine Veränderung vor uns haben, nicht nur das Gehen, sondern im Leben eben, machen wir diese Phasen durch. Da machen wir diese Phasen durch. Also das, was wir so selbstverständlich im Leben wahrnehmen, das Gehen, das hat mit mehreren Phasen und Unsicherheitsphasen zu tun. Wir haben vorhin diese biblische Geschichte von der Heilung gehört, auch eine Veränderungsgeschichte. In der Heilungsgeschichte des Gelähmten am Teich Bethesda, da wird ein Gelähmter aufgefordert, aufzubrechen, sich zu verändern. In manchen alten Schriften, das ist jetzt interessant hier an der Stelle, wird nach dem ersten Vers unserer Erzählung folgende Information hinzugefügt. Das findet sich erst in späteren Schriften und nicht in den ersten Schriften. Da steht, sie, die Kranken, warteten auf die Bewegung des Wassers. In euren guten Nachrichten, Übertragungen und Übersetzungen, da findet ihr diesen Zwischensatz. Die warteten auf die Bewegung des Wassers. Ein Engel des Herrn stieg zu bestimmten Zeiten in den Teich hinab und brachte das Wasser zum Aufwallen. Wer dann als erster hineinstieg, der wurde gesund, an welcher Krankheit er auch immer litt. Das wurde hineingeschoben in späteren Schriften. Heute wissen wir, dass diese Geschichte mit dem herabfahrenden Engel wesentlich irdischer gestrickt ist, als es sich hier so darstellt. Tatsächlich fand man nämlich bei Ausgrabungen in unserem Jahrhundert diese fünf kleinen Hallen wieder und mehrere Teiche in unterschiedlicher Höhe. Und jedes Mal, wenn es im untersten Teich sprudelte, dann war im oberen Teil der Druck so hoch geworden, dass es eben im unteren Teil sprudelt. Die sind unterirdisch miteinander kompliziert verbunden. Und dann gab es jedes Mal einen Run auf diesen unteren Teich, an diese natürliche Quelle, in dem Glauben, ein Engel hätte das Wasser bewegt. Tja, und jetzt liegt da unser Mann 38 Jahre lang und er wartet sehnsüchtig darauf, von irgendjemandem in das bewegte Wasser getragen zu werden, doch es war niemand da, der ihn hineintragen konnte. Ich habe mir so gedacht, als ich die Geschichte las, 38 Jahre, der muss doch irgendwie überlebt haben, oder? Irgendjemand muss ihn doch versorgt haben. Der muss doch täglich was zu essen bekommen haben. Die Matte wurde ab und an erneuert. Waren es vielleicht die alt gewordenen Eltern, die Verwandten, die Geschwister? Die haben ihn betreut, 38 Jahre lang. Und da war niemand dabei, der ihn dann so rechtzeitig in das aufsprudelnde Wasser hineintragen konnte? Gut, wird jedenfalls nicht berichtet, Die Geschichte lässt das Warum offen, aber im entscheidenden Moment war jedenfalls niemand da. Jahrzehntelang. Es gibt heute viele Hoffnungsteiche, viele Teiche mit dem Namen Bethesda, dem Ort, an dem Erbarmen erwartet wird. Zweimal die Woche, mittwochs und samstagabends, bewegt sich so ein Teich Bethesda. Einer der größten und modernsten Teiche. Millionen Zuschauer haben sich vor ihren Fernseher versammelt und fiebern auf die Ziehung der Lottozahlen. Sie haben sich für ein paar Euro Hoffnung gekauft. Und dann bewegt sich das Wasser, beziehungsweise die Kugeln im Glas und eine engelhafte Gestalt verkündet die Zahlen, die gezogen wurden. Ja, und millionenfach löst sich die Spannung, eine Enttäuschung. Wieder nichts. Das nächste Mal vielleicht, einer kommt immer ja doch dran. Sator soll doch diesen Mechaniker erwischt haben, jetzt Multimillionär. Aber die Chance, zweimal vom Blitz getroffen zu werden, ist größer als eben ein solcher Lottogewinn. Und doch wird weitergespielt, Woche für Woche. Da spielt jemand schon länger als 38 Jahre. Unzählige Menschen unserer Tage sind wie eine große Menge Hoffender. Sie alle warten auf ihre Weise darauf, dass sich das Wasser des Erbarmens auch einmal für sie bewegt. Ein Wunder der Heilung, das Wunder einer glücklichen Partnerschaft, ein Wunder neuen Vertrauens, das Wunder des Gelingens, was auch immer. So wie der Gelähmte am Teich wird gehofft. Es sind Jahrzehnte, in denen man sich auch an einen solchen Zustand gewöhnen kann. Nicht mehr so ernstlich darüber nachdenkt und vielleicht auch nicht ernstlich mehr so richtig hofft. Auch uns als Gemeinde wird diese Frage gestellt. Wie viele Jahre warten wir schon darauf, dass sich das Wasser der Erweckung bewegt? Auch in unserer Gemeinde. Dass sich irgendwas tut. Und ja, natürlich wollen wir alle Wachstum und selbstverständlich wollen wir Neue bei uns aufnehmen. Aber es wäre doch auch so schön, wenn alles so bliebe, wie es ist. Da ist, ich nenne sie einfach mal Erna, ich habe sie kennengelernt. Sie ist über 90. Sie steht schon seit Jahren auf der Liste eines Seniorenheims. Ja, es gab schon dreimal die Situation, da hat sich das Wasser bewegt und es wurde ein Platz für sie frei. Aber sie hat sich doch so sehr an ihr Haus gebunden und sagt, ich schaffe das schon noch alleine. Würde sie ihre Kinder fragen, die würden sagen, Mama, nimm diesen Platz wahr. Ja, und dann kam der Tag des Sturzes. Oberschenkel-Halsbruch, wir kennen das, nicht? Und da musste sie ganz schnell ins Heim. Aber der Platz in ihrem ausgesuchten Heim war besetzt. Ich fand es schon immer verblüffend, an welch schlimmen Zuständen sich Menschen gewöhnen können. Die Lähmung sitzt nicht nur in den Beinen, sie hat längst auf das Herz übergegriffen. So übergriffen, dass eine Veränderung der Situation manchmal mehr gefürchtet wird, als das Verharren in der zwar begrenzten, aber dennoch gewohnten und sicheren Position. So verharren Millionen von Frauen und Männern in gelähmten Beziehungen. Das ist ganz schlimm. Da arbeiten Menschen unter würdelosen Verhältnissen. Und da versuchen zahllose Alleinstehende, mit sich selbst, ihrer Sexualität und Einsamkeit zurechtzukommen und trauen sich eine neue Beziehung einfach nicht zu. Und Kirchen verharren in ihrer gewohnten Liturgie, ihren Liedern und gewachsenen Überzeugungen und wundern sich, dass das niemand mehr interessiert. Willst du gesund werden? Beim ersten Lesen dieser Geschichte kann man nur fragen, hey Jesus, wie kommst du auf so eine Frage, wenn jemand 38 Jahre krank ist? Aber jetzt, mit den Erklärungen auf Veränderungen kann wehtun etc., ja, da macht diese Frage plötzlich Sinn. Da hört sich so eine Frage überhaupt nicht mehr deplatziert an. Willst du wirklich aufbrechen? Willst du wirklich Veränderung in deinem Leben? 38 Jahre gelähmt. Da wird man getragen, gebettet und versorgt. Da wird einem jeden Tag das Essen gebracht. Da hat man seine Zuwendung und vielleicht auch seine Streicheleinheiten. Das Mitleid ist einem gewiss. Man muss sich selbst kaum mehr mühen. Alles ist bekannt und berechenbar. Man leistet sich in der Gemeinde zwei Hauptamtliche, die sollen mal machen. Man braucht sich auf nichts Neues und Unbekanntes einzustellen. Alles geht seinen gewohnten Gang, ein Leben lang. Und dann nach Jahrzehnten geheilt zu werden? Das verändert manches, vielleicht manches Entscheidende. Das Neue ist zwar verlockend, aber das neue Leben will auch gelebt werden. Schaffe ich das? Schaffen wir das? Herr, ich habe keinen Menschen. Was für eine bescheuerte Antwort eigentlich. He? Da fragt einen, der bekannt ist für Heilung, willst du gesund werden? Da ist doch die einfache Antwort, ja, klar, natürlich will ich das. Aber der sagt, ich habe keinen Menschen. Der Gelähmte ahnt, dass das Neue anstrengend werden könnte. Selber sein Brot verdienen, selber arbeiten, Verantwortung übernehmen. Dafür waren bislang andere zuständig. Und Jesus sagt, steh selbst auf. Steh selbst auf. Du selber musst jetzt gehen lernen. Du selber musst die ersten Schritte machen. Verlass dich nicht auf die bisherige Hilfe, sonst bleibt alles beim Alten. Wollen wir wirklich aufbrechen als Gemeinde? Dann ist jede und jeder Einzelne gefordert, die ersten Schritte zu tun. Unsere Hauptamtlichen und die Gemeindeleitung können immer nur so viel ausrichten, wie wir Mitglieder es zulassen. Ich war selber 35 Jahre Pastor, ich weiß das. 38 Jahre Betreuung, daran kann man sich gewöhnen. Willst du gesund werden, fragt Jesus. Willst du wirklich aufbrechen? Willst du dich wirklich verändern? Dann steh auf, nimm dein Bett und geh. Dann pack doch endlich einmal an, was dich seit Jahren plagt. Dann rede doch einmal mit deinem Ehepartner und deinen Kindern. Nimm deine Matte und geh. Dann geht aufeinander zu. Ihr mit euren verschiedenen Traditionen, jung und alt, geht aufeinander zu. Und dann sei offen für das Neue, sei bereit, Altvertrautes loszulassen, um neues Land einzunehmen. Das Lamentieren, die Ausreden, das Abschieben auf die Verhältnisse, die halt so sind und schon immer so waren, das lässt Jesus hier in dieser Geschichte nicht zu. Er bemitleidet nicht die Situation des Gelähmten, er bemitleidet den Gelähmten. Steh auf, trag deine trostlose Vergangenheit und geh auf eigenen Beinen in die Zukunft. Sind da übrigens Bilder bei? Gleich kommt erst ein Bild. Ach, was anderes. Übrigens, das finde ich jetzt einen ganz wichtigen Hinweis. Jesus nimmt nicht den Gelähmten, wartet, bis sich das Wasser bewegt und wirft ihn hinein. Hätte er ja machen können. Ne? Alles wartet doch darauf, dass sich das Wasser bewegt. Macht er nicht. Er mutet ihm zu, selbst tätig zu werden. Er traut dem Gelähmten Leistungen zu, die dieser bislang für unmöglich gehalten hat. Diese vertrauensvolle Zumutung von Eigenverantwortung weckt ungeahnte Kräfte. Ja, sie wirkt Wunder. Trage dein Bett, du kannst es. Und der Gelähmte steht auf, vielleicht noch ein bisschen wackelig, gehalten noch von seinen Verwandten. Aber dann stabilisiert sich alles und er kann gehen und selbst seine Matte tragen. Einfach, weil Jesus ihm das zumutet, ihn auffordert und vor allem ihm das auch zutraut im Namen Jesu. Steh auf, nimm dein Bett und geh. Das heißt ganz konkret, du bist nicht festgelegt auf deine notvolle Vergangenheit. Wir haben sie alle, unsere notvollen Erinnerungen und Vergangenheiten. Du bist nicht darauf festgelegt. Du bist nicht festgelegt auf deine müde machenden Erfahrungen. Du bist nicht festgelegt auf deine Angst, wie es wohl weitergehen wird. Und wir sind nicht festgelegt hier in der Gemeinde auf leere Kassen und fehlende Mitarbeiter. Sind wir nicht. Dieses Zutrauen, das Jesus dem Gelähmten entgegenbringt, diese im wahrsten Sinne des Wortes Zumutung, sie gilt dir und mir und uns als Gemeinde. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. So kann er sein Bett tragen, seine notvolle Vergangenheit anpacken. So kann er aufstehen und gehen. Aber wollen, das musst du schon. Das musst du. Auch dann, ja gerade dann, wenn es einschneidende Veränderungen mit sich bringt. Und an dieser Stelle bin ich wirklich immer wieder verwundert, wie wenig Menschen bereit sind, dieses Ich will wirklich zu sprechen, diese Entscheidung zu treffen. Viele sagen unisono, ich habe keinen Menschen. Oder wir haben zu wenig Mitarbeiter, zu leere Kassen. Wer will, dass die Gottesdienste hier in der Kreuzkirche, wer will es, eine Quelle der Kraft werden, neuen Mut, ein Ort neuen Mutes zu schöpfen, spirituelle Erlebnisse sein sollen. Wer das will, dass das hier in diesen Gottesdiensten stattfindet, der ist aufgerufen zu sagen, ich will. Ich will. Übrigens dieser Baum. Das habe ich kurz vor unserem Umzug in Überlingen am Bodensee geschossen, dieses Bild. Ein Baum, der vom Sturm gebrochen wurde. Und dort, wo er auftraf, hat er eine neue starke Wurzel geschlagen und gesagt, ich lasse mich doch nicht von diesem Sturm umkippen und töten. Ich wachse neu gen Himmel. Ja, für den Sturm konnte der nichts, der Baum. Nein, da konnte er nichts für. Aber er entschied sich gegen das Liegenbleiben. Der Bibeltext stellt diese Frage an dich. Möchtest du dieses Ja, ich will sprechen für dich selbst oder auch für die Gemeinde? Ja, ich will diesen Aufbruch. Ja, ich will. Drei Wörter. Und die Kraft Jesu ist auch mit dir. Das verheißt unser Text heute. Der Geist Gottes will leben für dich. Mehr Leben als jetzt. Er will, dass du aus deiner Routine aufbrichst und das zur Entfaltung bringst, was Gott in dich hineingelegt hat. Brich auf. Verlassen wir uns auf sein Wort und er verleiht dir die Kraft, die wir brauchen. Doch aufstehen, aufbrechen, das müssen wir selbst. Ja, und dann gilt es, das Neue zu gestalten und auch zu feiern und sich zu gewöhnen. Das ist nicht einfach. Ob der Gelähmte, der hier gesund wurde in unserer Geschichte, wirklich sich als Gesunder in seinem Leben bewähren konnte, das wird nicht berichtet. Wissen wir nicht. Wir können das nur für ihn hoffen. Jesus traut uns was zu und rüstet uns dafür aus. Die gelähmten Glieder werden wieder stark und agil. Ob das, was wir dann daraus machen, gelingt, das weiß niemand wirklich zu sagen. Der berühmte Theologe Paul Tillich hat es mal in diesem Wort gesagt, ich liebe dieses Wort. Wer wagt und scheitert, dem kann Vergebung zuteil werden. Aber wer niemals ein Wagnis auf sich nimmt und niemals fehlgilt, der verfehlt sein Leben. Der verfehlt alle neuen Chancen. Und Gott ist ein Gott der neuen Chancen. Aufbrechen gehört zum Leben und zum Glauben. Jesus spricht uns heute Morgen zu, steh auf, brich auf, ich werde dich mit meiner Kraft ausstatten, aber gehen, das musst du selbst. Meine Gegenwart macht dann den Unterschied. Amen.